Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Der Aufbau einer Gegenöffentlichkeit ist dringlich. Aber er ist um einiges schwieriger als Anfang der 70er Jahre. Teil 2 von Albrecht Müller. Am 19. November 2015 hatte ich vom früheren erfolgreichen Versuch zum Aufbau einer Gegenöffentlichkeit berichtet. Hier ist der angekündigte zweite Teil. Einige Nachdenkseiten, Leserinnen und Leser haben schon darauf hingewiesen, was sich seitdem alles geändert hat. Gravierendes. Fast keine kritischen Medien mehr, massiver Ausbau der Public Relations zur Durchsetzung von Einzelinteressen, Spaltung des kritischen Bürgertums, aktuell nachweisbar am Fall des Heidelberger Grafikers Klaus Steck. Vor allem keine große politische Kraft, die den Aufbau anführt und die tägliche Manipulation offenlegt. Hoffnungszeichen gibt es auch. Warum der Aufbau einer Gegenöffentlichkeit wichtig ist. Eines der Motive zur Gründung der Nachdenkseiten am 30.11.2003 war die Erkenntnis, dass die öffentliche Meinungsbildung in Deutschland unter gezielten Kampagnen und Manipulationen leidet. An der Richtigkeit dieser Diagnose hat sich leider inzwischen nicht viel verändert. Wir haben regelrechte Kampagnen zur Privatisierung erlebt. Wir haben unsere Altersvorsorge, motiviert von einer umfassenden Kampagne zum demografischen Wandel und der angeblich notwendigen Privatvorsorge, teilprivatisiert und über weite Strecken ihrer Leistungsfähigkeit beraubt. Den großen Erfolg des Abbaus der Konfrontation zwischen Ost und West konnten wir nicht pflegen und erhalten. Wir sind in eine neue Konfrontation hineingeschlittert worden. Es ist uns erzählt worden, dass es uns, und das meint weitgehend allen, gut gehe. Die Lebenslage der Menschen mit Arbeitsplatzsorgen, prekären Arbeitsverhältnissen und Arbeitslosigkeit zählt kaum. Jetzt ist auch unumwunden von Krieg die Rede. Die Qualität der politischen Entscheidungen in Deutschland leidet unter den erkennbaren Defiziten. Der Aufbau einer Gegenöffentlichkeit wäre schon deshalb dringlich. Warum ist das heute schwieriger als Anfang der 70er Jahre? Erstens. Der Konzentrationsprozess bei den Medien ist weiter fortgeschritten. Es gibt mehr lokale und regionale Monopole. Fernsehen und Hörfunk sind teilweise kommerzialisiert worden. Die öffentlich-rechtlichen Programme haben sich unter Druck der Einschaltquoten oder aus anderen Motiven den kommerziellen Programmen angepasst. Nicht ganz, aber spürbar. Zweitens. Die Wirtschaft und die konservativen Parteien und darüber hinaus die sogenannte westliche Wertegemeinschaft, was polemisch gemeint ist, haben ihren Einfluss in den öffentlich-rechtlichen Medien durch eine konsequente Personalpolitik ausgebaut. Drittens. Damals, Ausgang der 60er und Anfang der 70er Jahre, gab es wenigstens ein paar kritische Medien, die aufklärend arbeiteten und bereit waren, wichtige Veränderungen wie etwa die Ostpolitik, die Bildungsreformen und die Rechtsreformen der sozialliberalen Koalition mitzutragen und mit zu befördern. Herausragende Beispiele sind der Stern und der Spiegel. Beide Blätter waren früher wenigstens in Teilen kritisch und offen für eine fortschrittliche Politik. Ihre Spitzen waren zum Beispiel mit Henry Nannen und Günter Gauss anders besetzt als heute. Zum Beleg eine kleine Geschichte. Als im Frühsommer 1972 absehbar war, dass es im Herbst zu einer vorgezogenen Bundestagswahl kommen wird, bat ich beim damaligen Chefredakteur des Spiegel, Günter Gauss, um einen Termin, um ihm die groben Umrisse der bevorstehenden Auseinandersetzung zwischen den politischen Lagern zu erläutern. Ich beschrieb, dass wir eine massive Intervention finanzstarker Gruppen und Personen erwarteten, die obendrein, wie im Frühjahr in einem Testlauf in Baden-Württemberg geschehen, anonym auftreten würden. Seine spontane Reaktion? Das große Geld interveniert. Diese beiden Worte wurden dann zum Kern des Versuchs, eine Gegenöffentlichkeit gegen den politischen Anspruch des großen Geldes aufzubauen. Heute würde keiner und keine der großen Chefredakteure und Chefredakteurinnen in ähnlicher Weise Position beziehen. Die meisten sitzen wohl, zumindest geistig, nahe am großen Geld. Auch heute gibt es gute Analysen und Recherchen und durchaus kritische Berichte. Aber diese Medien-Highlights ändern nichts daran, dass die Grundlinien der Meinungsbildung und interessenorientierten Entscheidungsfindung durchgezogen werden können. Ich nenne ein praktisches Beispiel. Der Berliner Tagesspiegel brachte am 13. September 2009 eine ausgezeichnete Analyse der Rettung der Münchner HRE und vielen staatlichen Milliarden Geretteten. Unser Steuergeld ging an private Banken, Kirchen, ausländische Pensionsfonds und andere private Einrichtungen. Dieser überaus aufschlussreiche Artikel hatte jedoch nicht einmal Bedeutung für die Grundhaltung des eigenen Blattes zur Bankenrettung. Viertens. Der vermutlich wichtigste Unterschied zu der Lage Anfang der 70er Jahre: Es gab damals eine große politische Kraft, die SPD, zeitweise unterstützt vom linksliberalen Teil der FDP, die die notwendigen Veränderungen politisch begleitete, die die Federführung beim Aufbau einer Gegenöffentlichkeit übernahm und gegen den Anspruch des großen Geldes, des Springer-Konzerns, von Teilen des ZDF und mancher sehr konservativer Blätter als politische Kraft antrat. Die SPD ist heute in dieser Funktion nahezu vollständig ausgefallen. Die Linkspartei alleine kann das vermutlich nicht schaffen. Sie ist zudem von ihren politischen Gegnern und von einem Teil der Medien sofort und nachhaltig stigmatisiert worden. Diese Konstellation stellt ein gravierendes Problem dar. Selbst wenn sich ohne die Mitwirkung einer schlagkräftigen politischen Organisation eine breite Gegenöffentlichkeit aufbauen ließe, muss diese sich dann ja politisch umsetzen, also in politisches Handeln und Entscheiden einfließen. Das ist ohne Partner unter den potenziellen Parteien schwer vorstellbar. Es bleibt das Prinzip Hoffnung, dass sich bei der SPD, bei den Linken und den Grünen zumindest punktuell bei wichtigen Fragen unserer Zeit Neues regt. Fünftens. Anders als Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts müssen wir heute feststellen, dass das kritische Bürgertum, vor allem das Lager der Intellektuellen, der Künstler, der Schauspieler, gespalten ist. Der Aufbau einer Gegenöffentlichkeit war vor gut 40 Jahren davon getragen, dass ein weiter Kreis von bekannten Personen für eine neue, fortschrittliche Politik eintrat. Der Entertainer Kuhlenkampf, die Autoren Günter Grass und Heinrich Böll, die Schauspielerin Inge Meisel, der Erfinder Wankel und viele mehr, sogar ein bekannter Fußballer, Paul Breitner. Kabarettisten, darunter einer mit dem großen Namen Dieter Hildebrandt. Und ein damals berühmter Satiriker und Grafiker, Klaus Steck aus Heidelberg. Exkurs: Der Wandel des Klaus Steck vom Kritiker zum Beschöniger. Am Beispiel von Klaus Steck kann man die Veränderung gut erkennen. Er war früher eine Stütze der Gegenöffentlichkeit. Sein Plakat »Deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Villen in Tessin wegnehmen« war ein Klassiker der Aufklärung gegen die üblichen Verdächtigungen in Politik und Medien. Steck hat damals gegen das ZDF-Magazin des Gerhard Löwenthal mobil gemacht. Er nannte Bild, verfremdet als Kilt, ein Lügenblatt. Steck hat damals mit der SPD zusammengearbeitet. Der Vertrieb seiner Produkte auf SPD-Parteitagen und über Unterorganisationen der SPD war ein wichtiger Vertriebskanal für seine Produkte. Am Abendbrottisch meiner Bonner Wohnung fand er Anfang November 1972 eine der schönsten Anzeigenschlagzeilen. Im Himmel CDU, auf Erden SPD. Die Anzeige platzierten wir im Spiegel der Woche vor der Wahl vom 19.11.1972. Wir arbeiteten auch später eng zusammen. Es gab mit dem Hinweis auf die Gründung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft im November 2000 sogar den Anstoß, darüber nachzudenken, wie man diese Propaganda-Offensive der neoliberalen Ideologen um den CDU-Politiker Tietmeyer und den Verband der Metallindustrie kontern könnte. Daraus entstand dann als Ergebnis des Nachdenkens bei mir die Idee für die Nachdenkseiten. Klaus Steck, diese wichtige kritische Kraft, fiel dann mit Beginn der Kanzlerschaft Gerhard Schröders und insbesondere mit der Erfindung und Einführung der Agenda 2010 aus. In Nibelungentreue vermied er jede Kritik an der SPD. Ähnlich wie er hat sich auch Günter Grass verhalten und letztlich auch Erhard Eppler. Sie haben ihre Partei geschont und haben es sicherlich gut gemeint, aber sie sind letztlich mitverantwortlich dafür, dass die SPD als Kraft zum Aufbau einer Gegenöffentlichkeit ausgefallen ist und dass sie ihre inhaltliche Position so verändert hat, dass man sozialdemokratisches Gedankengut kaum noch erkennen kann und die SPD deshalb immer mehr Vertrauen und Mitglieder verloren hat. 2009 erreichte sie mit Steinmeier gerade mal die Hälfte des Zweitstimmenanteils von 1972, 23%. Klaus Steck ist jetzt den Reihen jener beigetreten, die die Medienlage beschönigen und jene attackieren, die sich um den Aufbau einer Gegenöffentlichkeit bemühen. In seiner Kolumne für die Frankfurter Rundschau vom 19.11.2015 beklagt er, in den Nachdenkseiten würde zum Kampf gegen die Herrschenden und gegen die Medien aufgerufen. Ein Weg in die politische Resignation. Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, den Eindruck, wir hätten resigniert? Steck warnt davor, Zitat, einfach zuzusehen, wie das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien wie auch in den anspruchsvollen Printjournalismus weiter schwindet. Zitat Ende. Das ist eine pauschale Beschönigung der Situation bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Offenbar nimmt der Heidelberger Grafiker nicht einmal wahr, wie der NDR mit Kritikern umgeht. Er hat die Kampagnen zum Ukraine-Konflikt offenbar ausgeblendet. Die Rolle der NATO-nahen Atlantiker in den öffentlich-rechtlichen Medien und ihr Verhalten in Heidelberg offenbar nie angekommen. Klaus Steck hat seinen ursprünglichen kritischen Biss verloren und fügt sich ansonsten in die Kampagnen jener ein, die eine Querfront konstruieren, um wirklich kritische, fortschrittliche Medien niederzumachen. Sein Verhalten passt in das Bild der erkennbaren Strategie. Es werden als links- oder linksliberal geltende Einrichtungen und Personen wie die Heinrich-Böll-Stiftung, die Otto-Brenner-Stiftung, die Sendung Zapp, Wolfgang Lieb und jetzt auch Klaus Steck benutzt, um die Linke zu spalten, jedenfalls ihre Wirkung zu verringern. Einer der angewandten Tricks entspricht einer alten Methode der Meinungsmache. Haltet den Dieb! Man unterstellt anderen, im konkreten Fall den Nachdenkseiten, sie hätten sich verändert und verdeckt damit, dass man sich selbst gravierend verändert hat, vom Kritiker zum Beschöniger. Wer für Klaus Steck dazu noch Belege braucht, sollte auf seine Website gehen und dort die Postkarten bis zum Jahr 2015 aufrufen. Da findet sich zwischen 1998 und dem Jahr 2005 etc. weder eine kritische Postkarte zur Beteiligung von Rot-Grün am Jugoslawienkrieg, noch eine zu der Agenda 2010. Die Abräumung des Sozialstaates wird der FDP, CDU, CSU zugeschoben, die Schwächung der Gewerkschaften der FDP. Das ist ja berechtigt, aber dabei Schröder und Müntefering und Steinbrück zu vergessen, ist nicht nur einseitig. Hoffnungszeichen. Deutschlands Kabarettisten sind mehrheitlich wunderbar. Kritisch, faktenreich, mutig. Die Anstalt des ZDF in der Tat schützenswert. Wer will, kann auch sonst sehr gute Kabarettsendungen in den Medien finden. Es gibt, wie erwähnt, viele gute, recherchierte und faktenreiche Medienprodukte. Die Glaubwürdigkeit der Kampagnenmedien allerdings ist vermutlich sehr gesunken. Das wird auf den Foren sichtbar. Diese Interventionen einzelner Bürgerinnen und Bürger pauschal als unsachlich und grobschlächtig beiseite zu schieben und niederzumachen, ist unangebracht. Und dann bleibt da noch als kleines Hoffnungszeichen die Entwicklung kritischer Internetseiten. Dazu gehören die Nachdenkseiten. Sie haben auch in den letzten Wochen bemerkenswert zugelegt, dank ihrer Treue und dank ihres Mundfunks. Ich nenne die letzten Zahlen. In den letzten Wochen erreichten die Nachdenkseiten mit durchschnittlich 120.500 Besuchern pro Tag den bisher höchsten Wert. Das ist ein Zuwachs von etwa 50% im Vergleich zum letzten Jahr. Und am vergangenen Montag mit 163.390 Besuchern den höchsten Tageswert bisher überhaupt. Es gibt ja Zeitgenossen, die von diesen Ziffern nichts halten und auf die Verweildauer verweisen. Zunächst ist dazu zu sagen, dass wir keine anderen Maßstäbe haben. Warum sollten wir dann nicht die Zahl der Menschen, die die Nachdenkseiten nutzen, als Anhaltspunkte werten? Wir können uns dabei auf den früheren Vorsitzenden des Fördervereins der Nachdenkseiten, Dr. Wolfgang Lieb, berufen. Er hat, wie wir alle bei den jährlich stattfindenden Mitgliederversammlungen, seit 10 Jahren stolz auf den wachsenden Zuspruch gemessen in Besuchern pro Tag hingewiesen. Und übrigens, die Verweildauer der Besucher auf den Nachdenkseiten ist um vieles höher als bei den meisten vergleichbaren Portalen. Um unseren kleinen Beitrag zur Aufbau einer Gegenöffentlichkeit zu stützen und die üblich werdende Denunziation zu kontern, nochmals die Bitte an Sie. Geben Sie interessante Beiträge der Nachdenkseiten weiter. Nutzen Sie Ihre E-Mail-Adressen zur Information über die Nachdenkseiten. Es gibt immer noch sehr viele Menschen, die diese Möglichkeit nicht kennen und dann in der Regel auch dankbar sind, wenn Sie sie darauf hinweisen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Wir freuen uns über jede Hilfe.